meiner Meinung nach könnte der Uranpreis auf 150 Dollar springen. Es wird kein Pfund früher produziert werden. Diese zusätzliche Produktion, die an den Markt kommt in diesem Jahr, ist im Gesamtkontext vernachlässigbar. Bis sehe ich den Markt mehr oder weniger ausgeprägt in einem Defizit.
Ganz herzlich willkommen zum Rohstoffinvestor Podcast. Ja, wer das letzte Mal dabei war mit Christian Scherer, der hätte, könnte, würde, hätte vielleicht 60-100% mit Global Atomic verdient. Wir kommen nachher noch kurz drauf zurück, was, wie und genau, setzen das ein bisschen in die Relation. Nein, Christian ist wirklich einer der Top-Experten im europäischen Raum, wenn es um Uran geht. Er hat einen Uranfonds, den es seit über 13 Jahren jetzt gibt. Und was wir heute besprechen, ist die große brennende Frage, die sich alle interessieren. Im Moment kommt der Uranpreis jetzt wieder so zurück, exponentiell, wie er in den Himmel gestiegen ist, die letzten Monate. Oder stehen wir wirklich vor einem mehrjährigen Bullenmarkt und gehen dem heute mit Angebot, Nachfrage auf den Grund. Ich freue mich, Christian, ganz herzlich willkommen.
Ja, Noah, ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Vielen Dank für die netten Worte zur Einführung. Und ja, also auch ein blindes Huhn findet ein Korn. Ich mache ja verschiedene Aussagen. Du hast jetzt netterweise die positive zitiert. In dem Sinne, ja, vielen Dank für die nette Gesprächseröffnung.
Sehr gut, sehr authentisch, Christian. Ja, Christian, wo stehen wir aktuell im Big Picture Uran Jahr 2024? Wo sind wir, wenn wir zurückschauen, nach vorne, zurück 20 Jahre?
Also gut, das wichtigste Ereignis war der Unfall in Fukushima 2011. Das hat eigentlich den Uranmarkt in einen 10-jährigen Bear Market getrieben und die Wende ist dann irgendwo 2018 gekommen, als die großen Produzenten angefangen haben, ihre Produktion zurückzufahren, Kazatom, Prom und Cameco. Und damit dem Markt eine Stabilisierung erlaubt haben. Das war so auf einem Uranpreisniveau knapp unter 20 Dollar pro Pfund. Basierend dann auf dieser Stabilisierung ist es im Jahr 2020 zu einer ersten Erholung in den Uranaktien gekommen. Im gleichen Zeitraum war der Uranspotpreis vielleicht etwa bei 25 Dollar plus minus. Und dann das positive Jahr war 2021, ausgelöst nicht zuletzt auch durch die Aktivitäten von Sprott mit dem Sprott Physical Uranium Trust, wo eigentlich Finanzinvestoren dazu beigetragen haben, den Spotmarkt zu bereinigen, die überschüssigen Lagerbestände aus dem Spiel zu nehmen und damit die gesamte Angebots-Nachfragesituation in eine neue Konstellation gebracht haben. Und bemerkenswert ist also auf der einen Seite diese fundamentale Bereinigung des Marktes, der erste Punkt. Und das zweite ist, wir haben vor dem Hintergrund der Klimadiskussion eine starke Veränderung in der Wahrnehmung der Atomkraft erfahren. Also Fukushima prägte das Bild, vor allem im deutschen Sprachraum, Ausstieg aus der Atomenergie, eine Konsequenz daraus. Japan-Reaktorflotte zurückgefahren und da kommt jetzt der Wandel. Und Atomkraft wird zunehmend von der Politik als eine Option gesehen, die Stromproduktion CO2-neutraler zu gestalten und auch stabilisierenden Baseload ins Netz zu bringen, um diese volatilen Alternative Energies, Sonne, Wind, auszubalancieren. Und vor dem Hintergrund ist unsere These, ja, dass Atomkraft auf der einen Seite in der Wahrnehmung ein Comeback erlebt, aber was wir sicher sagen können, dass wir mittel- bis längerfristig davon ausgehen können, dass die Atomkraft weiter ein fixer Bestandteil im Energy-Mix der meisten Volkswirtschaften bleiben wird. Und das ist die Grundannahme. Und wir sind ja aktiv im Uranmarkt, weil wir ein strategisches oder ein langfristiges Ungleichgewicht sehen zwischen Angebot und Nachfrage. Der Markt ist in einem Defizit. Das heißt, die Produktion aus den Minen reicht nicht aus, um die Nachfrage zu decken im Moment. Dieses Angebotsdefizit wird sich eher akzentuieren in den kommenden Jahren und unsere Investmenthypothese ist es, dass diese Angebotslücke nur geschlossen werden kann über einen höheren Uranpreis. Der höhere Uranpreis wird den Incentive liefern, dass stillgelegte Produktion und neue Produktion den Weg zurück in den Markt findet und damit mittel- bis längerfristig der Markt wieder in ein Gleichgewicht kommt, Angebot und Nachfrage sich wieder annähern werden. Das ist so das Big Picture, wieso wir hier investiert sind und wieso wir glauben, dass es gute Investitionsmöglichkeiten gibt über die kommenden Jahre in diesem Markt.
Eine geniale Zusammenfassung, wirklich extrem konzise. Und jetzt, ich würde sagen, aktuell im Internet oder auf Twitter, sage ich mal, bei den Uran-Retail-Privatinvestoren ist so ein bisschen Friedhofsstimmung oder gedrückte Stimmung. Der Uranpreis war bei gut $100, ist jetzt unter die $90 gefallen. Und gibt Leute, die sagen das ganz plakativ. Ja, wir haben den Uranpreis, den man braucht, und dass neue Minen einerseits wieder hochgefahren werden oder die Produktion in Beständen erhöht wird. Das haben wir erreicht, ist gut. Jetzt Problem gelöst. Jetzt in 2-3 Jahren kommen die alle und dann ist der Uranpreis wieder auf dem absteigenden Ast. Jetzt, wie schätzt du das ein? Vielleicht, wenn wir jetzt zuerst bei den neuen Minen, die auf den Markt kommen, wie sieht die Lage in diesem Jahr aus? Wie sieht die Lage im nächsten Jahr, übernächsten Jahr aus?
Also wir kommen eigentlich jetzt auf ein ganz zentrales Differenzierungsmerkmal des Uranmarktes versus andere Rohstoffmärkte. Das ist die Preissensitivität. Oder wir haben, das sprechen wir vielleicht später noch drüber, auf der Nachfrageseite kaum Preissensitivität. Das heißt, die Atomkraftwerksbetreiber werden Uran kaufen, ob der Preis ein bisschen höher oder tiefer ist. Aber was wir jetzt lernen, ist, dass auch auf der Angebotsseite wenig Preissensitivität da ist. Oder es ist richtig, dass wir mit einem Uranpreis, der sich jetzt in den letzten Wochen so um die 100er-Marke eingependelt hat, jetzt wieder, wie du zu Recht bemerkt hast, zurückgefallen ist. Aber auf diesen Niveaus sind wahrscheinlich die meisten seriösen Minenprojekte global finanziell auf der sicheren Seite. Das heißt, wir haben ein Preisniveau erreicht, wo theoretisch die Realisierung dieser Projekte möglich wäre. Und der Markt wird jetzt zunehmend bewusst, und ich glaube, das ist das Thema für die kommenden Jahre, dass Preis eine Voraussetzung ist, aber die andere Voraussetzung ist die Zeit, oder? Also wenn man sich jetzt anschaut, um auf deine Frage zu kommen, dieses Jahr werden die etablierten Produzenten irgendwo um die 150 Millionen Pfund Uran produzieren. Die Newcomers vielleicht 7 Millionen Pfund. Also das heißt, diese zusätzliche Produktion, die an den Markt kommt in diesem Jahr, ist im Gesamtkontext vernachlässigbar. Vor allem, wenn man das vor einem Hintergrund anschaut, Angebotsdefizit wird, je nachdem wie Lagerabbau, Interesse der Finanzinvestoren und die Overfeeding-Thematik eine Rolle spielt, wird sich das Defizit irgendwo zwischen 25 und 45 Millionen Pfund einpendeln. Vor diesem Hintergrund ist diese neue Produktion im Jahr 2024, sage ich mal, vernachlässigbare Größe.
Also vielleicht ganz kurz, um es nochmal, dass ich es richtig verstanden habe. Also Nachfrage gehen wir etwa von 180 Millionen plus minus Pfund aus. Produktion haben wir aktuell 150 und dann eben sagst du, dieses Jahr kommen nochmals etwa 7 dazu durch neue Projekte. Also nicht annähernd genug, um diese Lücke zu schließen.
Das ist richtig, ja. Also dieses Jahr gehen wir davon aus, dass der Markt sich weiter in einem Defizit bewegen wird.
Und wie sieht das im nächsten, übernächsten Jahr aus? Wann kommt wirklich größere, neuere Produktion auf den Markt?
Also mit zunehmendem Zeitverlauf wird die Produktion zunehmen. Also ich gehe davon aus, so grob geschätzt, dass wir im nächsten Jahr vielleicht von den Newcomern doppelt so viel erwarten dürfen wie dieses Jahr. Also nicht mehr gut 7 Millionen Pfund, sondern vielleicht irgendwo 15, oder? Und das könnte sich dann im darauffolgenden Jahr nochmal verdoppeln. Jetzt ist es einfach so, dass je weiter weg dieser Produktionsstart liegt auf der Zeitachse, liegt es in der Natur der Sache, dass auch die Prognose ungenauer wird. Oder? Also das Starten von neuen Minenprojekten ist mit Schwierigkeiten verbunden. Das ist immer so. Das ist nicht nur ein uranspezifisches Thema, sondern das ist generell, kann bei Goldminen, Kupferminen und so weiter auch beobachtet werden. Also das heißt, die Unsicherheit bezüglich dieser Zahlen, die nimmt deutlich zu. Wenn wir den Elefanten im Raum anschauen, das ist Next Gen Energy, die werden gegen Ende des Jahrzehnts großes Projekt starten. Da reden wir irgendwie von potenziellen Jahresproduktionen von 28, 29 Millionen Pfund, was dann im Gesamtkontext wirklich eine signifikante Größe ist. Das wird im dann zumaligen Umfeld gegen 10% des Marktvolumens sein. Da sagen die Optimisten und auch das Unternehmen, die starten in 28 die Produktion. Die Kritiker sagen, no way, so möglich, kommt erst in 30, 31, was immer. Die Zeit wird zeigen, welche Prognose das die richtige ist. Also früher wird es nicht kommen, in der Tendenz eher später. Und wenn man sich dann das anschaut, nehmen wir jetzt mal an, das NextGen-Projekt kommt 2 Jahre später als erwartet. Dann reden wir von einer kumulierten Produktion irgendwo von 55, 56 Millionen Pfund, die dann in diesen 2 Jahren eben nicht kommt. Und das ist eine signifikante Größe. Deshalb sage ich, in der Tendenz ist es so, dass uns dieses Angebotsdefizit, das wir am Markt sehen heute, dass uns das über die kommenden Jahre begleiten wird. Mhm. Und der kritische Punkt ist eben, wie gesagt, nicht der Preis. Meiner Meinung nach könnte der Uranpreis auf $150 springen. Es wird kein Pfund früher produziert werden aufgrund der Preissteigerung, sondern die Zeitachse ist gegeben durch die Bewilligungsprozesse, die Realisierungszeit von Projekten, und die lässt sich mit Geld nur in marginaler Art und Weise reduzieren. Also da glaube ich, wird die Preissensitivität etwas überschätzt. Da ist die Reaktion an Landwirtschaftsmärkten, also wenn der Weizenpreis im Keller liegt oder ansteigt, dann können die Bauern in der nächsten Pflanzsaison entsprechend reagieren und ihr Angebot anpassen. Hier reden wir über eine Industrie, die einfach viel längere Zeithorizonte hat, was Time to Market von neuer Produktion angeht.
Vielleicht ein wichtiger Punkt, ich habe mir das eigentlich noch nie so überlegt, aber ist die jetzt auf der anderen Seite bei der Nachfrage, die Kernkraftwerkbetreiber, sind die sich untereinander freundlich gesinnt, dass sie sagen, hey, schau, ich habe 10 Jahre bei mir eingelagert, ich gebe dir 5 meiner Jahre ab, dafür schaffst du es bis zum Jahr 2030, wann wir sicher genügend Produktion haben, und das Ganze nimmt so ein bisschen einen geordneten Verlauf, oder kommt da, siehst du ein Potenzial, dass ein bisschen Panik aufkommt und die sich sagen, hey, ich muss einfach mich selber absichern. Die Chinesen sagen, wir sichern uns selbst ab. Die Russen sagen, wir sichern uns selbst ab. Die Amis sagen, wir müssen uns selbst absichern. Wie gut kann mit diesem Inventar, das es noch gibt, diese Zeit überbrückt werden?
Also gut, es ist wie immer im Leben, es ist einfacher, gute Freunde zu haben in einem freundlichen Umfeld als in einem schwierigen Umfeld. Also das wird je angespannter die Situation ist, desto weniger großzügig werden die Players wahrscheinlich untereinander werden. Aber ein wichtiger Aspekt ist sicher diese Zweiteilung des Marktes, die wir beobachten können seit Beginn des Ukraine-Krieges. Man sieht klar eine Abkoppelung der westlichen Märkte von Russland. Es gibt auch keine formalen Sanktionen bisher, aber man versucht, die Abhängigkeiten entsprechend zu reduzieren. Es gibt diesen Russland-China-Block wahrscheinlich auf der einen Seite, die westlichen Länder auf der anderen Seite. Dass man da sich blockübergreifend aushilft, kann ich mir jetzt in der aktuellen Konstellation weniger vorstellen. innerhalb der einzelnen Blöcke kann es durchaus sein, dass sich da die einzelnen Nachfrager untereinander etwas aushelfen. Und wir haben das Beispiel USA, wo die Regierung beschlossen hat, einen strategischen Stockpile aufzubauen. Das gibt etwas Flexibilität. Das
ist eigentlich wie beim Erdöl ein bisschen.
Genau, dort bauen sie es einfach ab. Aber im Uranbereich versucht man es aufzubauen. Und das gibt etwas Handlungsfreiheit, das ist sicher der positive Aspekt. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass das Kraftwerksgeschäft ein sehr langfristiges Geschäft ist. Also auch diese Kraftwerkbetreiber, die haben ja keine Just-in-Time-Liefersituation bezüglich des Brennstoffes, sondern die halten strategische Lagerpositionen. Also auch wenn man jetzt heute die Produktion einstellt. Wir haben das im Beispiel von Niger gesehen. Dann ist es nicht so, dass die Preise im Augenblick explodieren, weil der Markt Panik hat und versucht, sich einzudecken, sondern das sind dann schon die mittelfristigen Perspektiven, die da antreiben. In dem Sinne, kann ich mir das vorstellen, dass man einander da vielleicht unter friendly competitors aushilft in angespannten Situationen. Aber ich glaube, es ist schon so, dass die einzelnen Versorger da auf sich gestellt sind und versuchen, entsprechend ihre Bücher so zu gestalten, dass sie auf der sicheren Seite sind. Oder? Und da gibt es auch ein bisschen Unterschiede. Wahrscheinlich ist der Stress bei den amerikanischen Utilities etwas größer, was die Versorgungssituation angeht, als bei den europäischen im Moment. Aber wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Aber diese Thematik und diese Sichtweise ist schon wichtig zu verstehen. Und ich glaube, da hat es auch Leute im Markt gehabt, die etwas zu wenig differenziert das angeschaut haben. Das war wahrscheinlich mit der Grund für diesen Spike, den wir gesehen haben, auf die $100, die wir jetzt verdauen müssen und ein bisschen konsolidieren. Ausgelöst, also der Schlussspurt quasi wurde ausgelöst durch diese Produktionswarnung, die Kazatomprom ausgesprochen hat, wo man die Wachstumsziele für die Produktion im Jahr 2024 signifikant reduziert hat. Und weil das eigentlich im 2025 der Driver ist für zusätzliche Produktion, was da Kazatomprom auf den Markt bringen soll, da sind Unsicherheiten entstanden, ob das wirklich so kommt, wie erwartet. Entsprechend gab es meiner Meinung nach auch einiges an Hot Money von Hedge Funds und so weiter, das sich positioniert hat vor diesem Earnings Call von Cameco, den wir gesehen haben im Anfang Februar. Und da war wahrscheinlich die Erwartung, wie in Kazatomprom mit den Produktionszahlen enttäuscht und Cameco, die letztes Jahr auch zwei- oder dreimal die Produktionsguidance zurückgenommen haben, wenn die auch noch den Outlook korrigieren würde, hat man da ein bisschen drauf spekuliert, dass eben so eine Panikreaktion am Markt kommt, das nicht passiert, weil Cameco die Guidance für 2024 nicht revidiert hat. Und in dem Sinne, glaube ich, ist auch ein Teil dieses Hot Moneys wieder rausgegangen aus dem Markt oder das ist im Moment am Ablaufen. Aus meiner Perspektive hat sich aus fundamentaler Sicht nichts Relevantes geändert. Ich sehe das als Neues in einem langfristigen Bullenmarkt. Es ist einfach eine Erinnerung an die Tatsache, dass der Uransektor extrem volatil ist, dass es für den Investor Sinn macht, sich Überlegungen zu machen, wie groß das Risiko-Exposure sein soll. Und wenn man Positionen aufbaut, zu beachten, dass man das gestaffelt über die Zeitachse tut. Solche Konsolidierungsfenster im Bullenmarkt sind, denke ich, eine gesunde Erinnerung daran, wie man sinnvollerweise sich in dem Markt bewegt.
Wie du wahrscheinlich schon weißt, ist, wenn du dein Lohn schön brav auf dein Bankkonto einzahlst, dieses Geld nicht wirklich auf der Bank hinterlegt, sondern das wird dann durch die Bank an andere Kreditnehmer weiterverliehen. Und wenn es zu einem Bankrun kommen würde, wie es 2023 bei der Silicon Valley Bank in den USA beispielsweise geschehen ist, dann ist dein Geld nicht unbedingt so sicher, wie du es dir vielleicht vorstellen würdest. Und deshalb bietet die BB Wertmetall AG eine tolle Lösung dafür an, damit du deine Abhängigkeit von den Großbanken reduzieren kannst. Sie lagern dein Gold und Silber in hochreiner Form außerhalb des Bankensektors in einem Schweizer Hochsicherheitslager in Granulatform. Deine Anlage ist zudem vollumfänglich versichert. Es ist ganz unkompliziert zu nutzen. Du kannst einfach anrufen, deine Fragen stellen. Du hast jemanden, der dir persönlich Antwort gibt. Und ich bin deshalb super happy, dass sie den Podcast sponsern. Ich selbst bin seit mehreren Jahren Kunde und bin sehr zufrieden mit dem Service, bin auch zufrieden mit den Preisen. Und ja, melde dich heute noch und sage einen lieben Gruß vom Noah vom Rohstoffinvestor Podcast. Da ich kein Finanzberater bin, solltest du dich vor einer Investition natürlich immer mit deinem Finanzberater absprechen. Du hast vorhin erwähnt, dass es sehr wichtig ist, dass man das wirklich detailliert und differenziert auch versteht, die Nachfrage-Angebotssituation. Ich muss mich da ein bisschen schuldig bekennen, ich habe es immer noch nicht so ganz begriffen, das Picture hier. Angebot, Nachfrage oder die beiden Kurven, wahrscheinlich über die nächsten Jahre werden ja beide steigen. Also das Angebot wird jetzt langsam immer mehr ansteigen, vielleicht verzögert es sich. Und aber auf der anderen Seite auch die Nachfrage. Ich habe jetzt eben heute Morgen gelesen, dass das größte Atomkraftwerk auf der Welt, das es überhaupt gibt in Japan, dass es jetzt dort einen Push gibt, dieses wieder ans Netz zu nehmen. Also auch die Nachfrage wird steigen, aber wo sich dann diese beiden Kurven treffen werden, das ist ja die zentrale Frage am Schluss, treffen die sich eigentlich nach dem Punkt, wo die aktuellen Betreiber ausgeschossen sind und kein Uran mehr, kein Inventar mehr haben, was dann ja wirklich Stress im Markt auslösen würde. Wo treffen sich für dich was prognostizierst du da? Kannst du das sagen, ist das eben, wie du sagst, 2030 oder einfach durch die steigende Nachfrage könnte das auch erst 2040 sein zum Beispiel?
Also eben, dass die beiden Kurven ansteigen werden, davon bin ich auch überzeugt. Ich glaube, es ist nicht seriös, Marktprognosen zu machen, die den Zeithorizont von 3 bis 5 Jahren signifikant überschreiten. Also für mich ist irgendwo der Prognosehorizont ist 2030, oder? Und bis dahin sehe ich den Markt mehr oder weniger ausgeprägt in einem Defizit. Wenn alles gut kommt, diese MIN-Projekte, über die wir gesprochen haben, wenn die zeitgerecht auf den Markt kommen, dann wird sich die Defizitsituation nicht weiter zuspitzen. Aber das würde aber auch heißen, wenn wir mehr oder weniger in einem Defizit sind, nimmt da der Rückenwind für den Uranpreis nicht signifikant ab. Also das wird eine Stütze bleiben. Und wie gesagt, der Preis ist nicht der kritische Aspekt. Im Moment für die Utilities ist die Verfügbarkeit ist das Thema. Die Versorgungssicherheit mit Uran ist das Thema. Der Preis, ich glaube, das ist eher Nebensache. Nicht für uns als Investoren natürlich. Wir freuen uns, wenn der Preis steigt oder leiden, wenn er zurückkommt. Aber für die Utilities ist Verfügbarkeit in der Agenda weiter oben als die Preissensitivität. Und in dem Sinne Prognosen zu machen, wie der Markt 2040 aussieht, das würden wir eigentlich nicht machen. Man muss auch sehen, was die Treiber sind an diesem Nachfragewachstum. Im Prinzip gibt es ja drei Gruppen. Oder? Es gibt die neuen Reaktoren, die an den Markt kommen, die werden gebaut. Da gibt es eine relativ große Visibilität. Also da sind die Chinesen beispielsweise sehr ambitioniert. Die wollen nach neuesten Aussagen irgendwie bis zu 8 Reaktoren im Jahr in Betrieb nehmen, in Zukunft gerichtet. Das sind signifikante Zahlen auf der einen Seite, aber da gibt es keine Überraschung für den Markt, weil Atomkraftwerke entstehen nicht über Nacht unbemerkt. Die zweite Dimension, die ist schon schwieriger zu prognostizieren. Das sind auf der einen Seite die Japaner, ja, die einen Teil ihrer Reaktorflotte, die sie nach Fukushima stillgelegt haben, wieder zurückbringen in den operativen Zustand. Da wissen wir nicht, wie schnell geht das tatsächlich. Es scheint so zu sein, dass die Regierung doch ernsthaft committed ist und sind auch schon einige Werke wieder ans Netz gekommen. Also das sorgt für eine Nachfrage. Und dann wichtig, im Westen diskutiert man das Thema der Laufzeitenverlängerung, oder? Also wenn man ein Atomkraftwerk hat und plötzlich Laufzeit ist plus 10 oder 20 Jahre gegenüber dem alten Planungsstand, dann hat das eine Implikation auf den Lagerbestand, den man haben möchte. Also den Grad der Absicherung dieses zukünftigen Verbrauchs, wo man einen bestimmten Prozentsatz sicher in den Büchern haben will. Und da gibt es natürlich viele Fragezeichen. Wie ist da dann tatsächlich die Nachfrage? Wollen die 50% an diesem zusätzlichen Verbrauch abdecken, Stand heute, oder sind sie da auf der Zeitachse flexibel, weil sie auf eine Entspannung des Marktes hoffen? Das wissen wir nicht. Das wird die Zeit zeigen. Aber das bringt Unberechenbarkeit in diese Nachfrageentwicklung rein. Und dann gibt es noch den letzten Aspekt, das ist die Frage nach neuen Technologien. Also der Vorteil ist, Uran als Brennstoff in Atomkraftwerken lässt sich nicht substituieren. Mit Brennholz funktioniert das nicht. Von daher, für all diese Diskussionen, die es auch gibt, ja, gibt es jetzt da plötzlich neue Thoriumreaktoren und die sind attraktiver als bestehende Atomreaktoren. Das ist für meinen Investment Case eigentlich nicht relevant, weil in diesem 3- bis 5-Jahres-Horizont, dem wir sprechen, ist Substitution kein Thema. Wenn das Atomkraftwerk dasteht, wird man es 7x24 betreiben, egal welche alternativen Technologien das da aufkommen. Das ist der erste Aspekt. Und die positive Dimension ist, wir sprechen viel über diese SMRs, diese kleinen modularen Reaktoren, die industriell gefertigt werden, tiefere Stückkosten haben sollen, Time to Market soll kürzer sein, Komplexitätsgrad tiefer. Und die spielen eine zunehmende Rolle. Und da sieht man jetzt, dass es tatsächlich Vertragsunterzeichnungen gibt, Finanzierungen gibt, dass das kommt. Aber da ist noch ein bisschen die Frage, ja, in welchem Tempo geschieht da die Marktpenetration? Und ich glaube, der Schlüssel da liegt in der Stromnachfrage generell im Markt. Und da sehen wir einfach, dass der Markt plötzlich jetzt auch ein Bewusstsein dafür entwickelt und sieht, dass diese ganze Euphorie um Artificial Intelligence auch eine Implikation auf den Stromverbrauch hat, weil diese Datenzentren die großen Stromfresser sind. Strom muss irgendwo herkommen. Und in dem Sinne interessant, dass im letzten Monat Amazon für 650 Millionen da sich eingekauft hat in ein Datacenter-Projekt in Pennsylvania, das direkt neben einem Atomkraftwerk liegt mit direktem Stromanschluss. Also Versorgungssicherheit mit Strom ist ein Thema und da haben wir verschiedene Interessensbekundungen gesehen von Technologiefirmen. Man weiß es, Bill Gates ist seit vielen Jahren aktiv in dem Bereich. Da gibt es eine gewisse Affinität für die Atomkraft und das könnte einen zusätzlichen Wachstumsimpuls geben. Aber wenn man jetzt alle diese drei Komponenten, also neue Reaktoren, vor allem in den Emerging Markets oder in den aufsteigenden Volkswirtschaften sich ansieht, Laufzeitverlängerung und Restarts in Japan und diese SMRs als neue Dimension, dann sieht man, dass es extrem viele Unsicherheiten drin hat. Und da eine seriöse Prognose zu machen, ist schwierig. In der Tendenz spricht das dafür, eben, dass das Defizit weiter anhalten wird. Also Unsicherheit auf der Angebotsseite, eher Fantasie auf der Nachfrageseite spricht dafür, dass da das Appeal des Marktes erhalten bleibt.
Also ich versuche nochmals ein paar Löcher in die These zu schießen, einfach auch um das eigene Investment besser, oder also hilft mir selber, das nachher auch durch die Volatilität zu halten zu können. Die 3 bis 5 Jahre, die du jetzt ansprichst, die These, du sagst, also es gibt viele Unsicherheiten im Markt. Auch wenn wir jetzt sagen, wir 5 Jahre lang weiterhin dieses Defizit haben, sagen wir jetzt, es kommt keine Panik auf bei den Atomkraftwerksbetreibern. Die können das irgendwie untereinander sich das überbrücken, diese Zeit von 5 Jahren. dann gehen wir vielleicht davon aus, der Uranpreis muss wahrscheinlich mindestens stabil auf dem Niveau bleiben, dass die neuen Projekte dann überhaupt auch kommen. In diese, macht es dann Sinn, statt wie jetzt zum Beispiel in den Sprott Uranium Fund, also U.UN, zu investieren, wo der Preis gleich bleibt oder tendenziell sinkt mit dem Unterschied zu den zum Net Asset Value aktuell? Vielleicht können wir da auch noch drauf eingehen. Also sagst du, ja, ist vielleicht sinnvoll physisches Uran oder macht es dann mehr Sinn, auf die größeren Produzenten zu gehen und hoffen, dass da die Dividenden über diesen Zeithorizont ansteigen? Oder siehst du schon auch Potenzial nochmals für einen steigenden Uranpreis isoliert betrachtet?
Ja, viele Fragen auf einmal. Also, also man müsste mal differenzieren zwischen dem Uran-Spot-Preis auf der einen Seite und dem Preis, der eigentlich für Produzenten und Nachfrager der relevante ist, das ist nämlich der Preis, der vereinbart wird im Rahmen dieser langfristigen Lieferkontrakte. Also die Atomkraftwerkbetreiber, die versuchen ja, sich ihre Produktion zu sichern, indem sie mit den Minenproduzenten langfristige Lieferverträge eingehen, wo man Zusagen erhält über 10 Millionen Pfund, gestaffelt über 10 Jahre, wird dann jedes Jahr wie beim Bücherclub entsprechend Material geliefert. Das bezahlt man und entsprechend ist der Preis relevant auch für den Minenbetreiber, weil er die Höhe des Preises macht den Impact an der Bottomline. Also steigt der Preis schneller, Fixkosten bleiben in etwa gleich. Das heißt, am Schluss fällt unten mehr raus oder weniger raus. Also der Preis, der langfristige Preis, ist der relevante Preis, denke ich, in der Bewertungsfrage für die Minenaktien. Der Spotpreis, der steht im Fokus der Marktteilnehmer, den kann man jeden Tag verfolgen, der geht rauf, der geht runter. Entsprechend sind auch die handelbaren Vehikel am Markt auf diesen Spotpreis ausgerichtet. Der Spotpreis wird in der Tendenz in die gleiche Richtung gehen wie der langfristige Preis. Sie sind ja in einem gewissen Sinne, gibt es Arbitrage-Möglichkeiten zwischen diesen Preis, zwischen diesen beiden Märkten, Spotmarkt und Term-Market. Und in dem Sinne werden die sich nicht gegenläufig oder im luftleeren Raum bewegen. Wenn es jetzt um die Frage geht, Spot, also Uran-Exposure oder Minen-Exposure, dann würde man eigentlich unterstellen, dass in einem Rohstoffbullenmarkt so ist, dass die Produzenten überproportional profitieren. Also das heißt, wir kennen das, wenn der Goldpreis um 10% steigt, dann steigen die guten Goldminen 20-25%.
In Theorie, das ist ein sehr sensibles Thema auf dem Podcast. Eigentlich nur Spaß.
Für die, die es nicht so ist, aber genau. Es ist eben auch im Uranmarkt ein sensibles Thema. Wenn man sich die letzten 3 Jahre anschaut, dann muss man konstatieren, dass wir einen starken Run gesehen haben im Uranpreis. Oder wir kommen eben, wenn wir vom Low sprechen, von 2020 waren wir irgendwo bei $25, wir sind jetzt bei 100 gewesen. Und das Ergebnis ist, dass der Spotpreis deutlich besser performt hat als die meisten Minen, was ein bisschen irritierend ist. Das ist in dem Sinne nicht speziell jetzt ein Issue des Uranmarktes. Meine Freunde, die in Goldminen investieren, beklagen dieselben Probleme. Du hast es angesprochen, das ist auch auf dem Podcast ein Thema. Das scheint Zeitgeist zu sein. On the long run bin ich überzeugt, dass man mit guten Minenprojekten überdurchschnittlich verdient. Ich würde aber jetzt nicht nur das festmachen wollen an diesem Verhältnis Underlying Commodity versus Minenbeteiligung, sondern ich würde, also wenn ich jetzt unser Portfolio anschaue, dann ist ja ein signifikantes Exposure in diesen Aktien drin von Unternehmen, die in diesem Zeithorizont 3-5 Jahre in Produktion gehen werden. Und da ist die Lassant-Kurve ein gutes Hilfsmittel, wo man einfach sieht, wie eine typische Minenbeteiligung sich entwickelt. Man hat ganz am Anfang wird auf einem Property ein Vorkommen entdeckt, kommt Fantasie raus, auf, der Preis geht durch die Decke Und dann kommt der schwierige Part, wo diese Projekte konkretisiert, entwickelt, finanziert und so weiter werden müssen. Es bringt viele Kapitalerhöhungen mit sich. Das bringt Dilution in den Titeln. Das heißt, typischerweise verlieren dann diese Aktien im Zeitverlauf bis zu dem Zeitpunkt, wo der Produktionseintritt absehbar wird. Das gibt dann der Aktie ein neues Profil. Also vor dem Produktionsstart sind die Milestones in der Projektentwicklung relevant für die Valuation am Markt. Und nach dem Produktionseintritt haben wir es zu tun mit einem Unternehmen, das einen Cashflow produziert, das einen Gewinn produziert und damit dann die klassische Aktienbewertung zur Anwendung kommt. Und dieser Übergang von später Projektphase in Startphase der Produktion, also auf der einen Seite ist es volatil, weil eben dieses Execution Risk da ist, aber wenn das Risiko rausgeht, gibt es meistens ein signifikantes Re-Rating dieser Aktien. Und das ist eigentlich die Karte, auf die wir auch setzen. Oder? Wir haben ja auf der einen Seite, unsere Strategie basiert auf drei Pfeilern. Wir halten physisches Uran in Portfolio. Da glauben wir immer noch, dass es Upside-Potenzial hat im Uranpreis. Ich glaube, mittelfristig wird es sich klar über der 100er-Marke etablieren. Und dann haben wir die Aktien der bestehenden Produzenten, die profitieren nach dem klassischen Muster, höherer Preis, gleich toller Impact auf der Bottomline. Die werden profitieren von diesem steigenden Preis. Und dann eben die dritte Gruppe ist die eben beschriebene. Das sind diese Unternehmen, die in einer späten Phase der Projektentwicklung sind, wo wir drauf setzen, dass in den nächsten 3 bis 5 Jahren der Markt eine Neubewertung vornehmen wird. Und diese Neubewertung, die wird passieren, auch wenn jetzt der Uranpreis, was wir nicht erwarten, aber wenn der Uranpreis auf dem aktuellen Niveau stagnieren würde. Oder? Und das bringt ja auf der anderen Seite auch eine gewisse Diversifikation rein. Wir haben wahrscheinlich das kleinste Prognoserisiko beim Uranpreis selber und bei den Produzenten und bei den Projektentwicklern ist das Prognoserisiko relativ groß. Also das ist dann auch Ertragsrisikoverhältnis. Das hängt immer zusammen. Das spiegelt sich dann auch entsprechend im Portfolio. Von daher, um deine Frage abschließend zu beantworten, ich glaube, ja, der Uranpreis hat weiteres Upside-Potenzial. Ich glaube, ja, dass die Produzenten davon profitieren werden. Wobei, ich habe die Gewichtung der etablierten Produzenten im Portfolio zurückgenommen, weil ich einfach glaube, dass die zum Teil auch Tribut zollen werden für die langfristigen Lieferverträge, die sie 2021, 2022 abgeschlossen haben, die Caps drin haben in den Konditionen, wo der Uranpreis darüber steigen wird. Das heißt, die werden nicht in der Lage sein, mit der gesamten Produktion Preise zu realisieren, wie sie am Spotmarkt bezahlt werden. Das wird das Upside irgendwo ein bisschen limitieren. Dafür haben sie weniger Risiko. Und die ungehedgten Projektentwickler, die erst in Produktion gehen, in diesem Zeitfenster 3 bis 5 Jahre, die haben eigentlich Luft nach oben, die werden von der Neubewertung profitieren und die würden en plus auch davon profitieren, wenn der Uranpreis weiter steigen sollte.
Es gab da, vor 1-2 Jahren gab es Leute, die sagten, ja, ich kaufe mir ein Uran-ETF wie URNM zum Beispiel und gehe aber short Cameco gleichzeitig, weil sie eben Angst hatten, dass die halt schlechte Konditionen für die nächsten Lieferungen, für die nächsten Jahre ausgehandelt hatten. Der Schuss ging dann ein bisschen nach hinten los, weil halt Cameco sehr gut eigentlich performt hat, etwas ähnlich wie gewisse kleinere Produzenten oder noch nicht mal Produzenten. Das kann ich völlig nachvollziehen, die Überlegung, aber ich frage mich einfach immer selbst, ja, Leute, die nicht im Sektor drin sind, die gehen dann auf Google, schauen die größten Produzenten, Cameco, Kazatomprom, super, die kaufen wir. Wie siehst du da das Risiko, dass halt, auch wenn es eigentlich keinen Sinn macht, Cameco zu kaufen, wenn sie dann eine schlechte Bottomline haben, wegen der schlechten Vertragsstruktur, aber einfach alle Leute dachten, ah ja, großer Produzent, der im Westen angesiedelt ist, den kaufen wir.
Also gut, ich glaube, am Schluss habe ich immer sehr viel Respekt vor der Preisentwicklung des Marktes. Also ich glaube, der Markt liegt am Schluss öfter richtig als ich selber. Also das heißt, der Marktpreis ist eigentlich die relevante Entwicklung. Und wieso ist jetzt Cameco so gut gelaufen, ist meiner Meinung nach jetzt neben dem, dass sie ihre Strategie konsequent umsetzen und das meiner Meinung nach gut machen, genießen sie natürlich auch den Bonus, dass sie eine der wenigen Aktien sind, die für institutionelle Investoren überhaupt investierbar sind. Und Moneyflow ist ein wichtiges Thema in den Märkten, um Sektoren weiterzubringen. Also wir beide haben sicher auch einen Impact am Markt mit unseren Entscheidungen, aber die großen Bewegungen werden ausgelöst von den Institutional Accounts.
Und also du vielleicht schon, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich keinen Einfluss nehme.
Also auch mein Fonds ist ja im Verhältnis zu Cameco Market Cap leider bescheiden vom Volumen her. Aber nein, also wenn der Markt bewegt wird, ist es das Institutional Money, das da reinfließt. Und da gibt es Investitionskriterien, die erfüllt werden müssen. Handelbarkeit bezüglich der Volumen, Marktkapitalisierung als Mindestvorstellung, dann Qualität des Reportings und. Und das heißt, für viele institutionelle Players war Cameco einfach die primäre Adresse, um Kapital zu allozieren in diesen Sektor. Und wahrscheinlich ist das mit ein Grund dafür, wieso die Bewertung von Cameco versus diesen kleineren Titeln stärker gestiegen ist. Aber es hängt eben, wie gesagt, auch mit dem Risikoprofil zusammen. Also diese Projektentwicklungsrisiken darf man nicht unterschätzen. Also du hast Global Atomic angesprochen in der Einleitung. Das ist jetzt, die Rahmenbedingungen haben sich so verändert, dass da wieder Fantasie reingekommen ist, aber die sind noch nicht in Produktion. Da sind noch verschiedene Wendungen denkbar. Das ist natürlich eine Volatilität, wie man sie bezüglich der fundamentalen Faktoren bei einer Cameco nicht sieht. Oder das ist das. Und das ist wahrscheinlich auf der anderen Seite auch der Grund dafür, wieso diese Sektor-ETFs so erfolgreich sind. Weil das ist dann auch Institutional Money zum Teil, das in diese Sektor-ETFs reingeht, wo man ein Gefäß kauft, wo man gegenüber seinen Gremien relativ gut argumentieren kann, dass man investiert in ein Marktsegment, das eine gewisse Marktkapitalisierung hat. Also die drei großen nordamerikanischen Sektor-ETFs, URA, URNM und der Junior, die haben zusammen aggregiert gut 5 Milliarden Marktcap. Das ist auch eine Hausnummer. Da fließt dann auch Geld ein. Das ist einfacher zu argumentieren, als wenn man Global Atomic direkt kauft. Das sind so diese Rahmenbedingungen, die für den Moneyflow gelten, die man im Auge behalten muss und die zum Teil als Erklärung dafür dienen können, dass diese Marktentwicklung teilweise überraschend differenziert abläuft.
Du hattest vor unserem Gespräch den Spotpreis schon angesprochen, dass der, das haben wir ja schon gesagt, dass er zurückgekommen ist, aber auf sehr tiefem Volumen. Was bedeutet das? Würde man jetzt nicht erwarten, dass das Volumen eigentlich hoch ist, wenn man sieht, dass Kazatomprom weniger produziert dieses Jahr, als wir es eigentlich angenommen hätten? Welche Player sind hier wichtig auf dem Spotmarkt?
Also gut, das sind... du hast angesprochen, es gibt auf der einen Seite die Produzenten, die Spitzen ausgleichen über den Spotmarkt. Das heißt, wenn sie auf der Produktionsseite zu wenig Produktion haben, um dieses bestehende Kontraktbuch zu füttern, dann sind sie auch Käufer am Spotmarkt. Das hängt dann mit den Produktionsprofilen der Firmen zusammen. Ich gehe davon aus, dass die beiden großen Produzenten auch dieses Jahr am Spotmarkt aktiv sein werden. Die sind aber jetzt zeitlich nicht unter Druck. mal schauen, wann man deren Präsenz am Markt sieht.
Also als Käufer?
Als Käufer.
Das ist eigentlich crazy. Ich glaube, wir haben das auch schon besprochen, aber eben, dass die großen Produzenten selber am Spotmarkt nochmals mehr kaufen, oder?
Ja, die sind natürlich zum Teil auch ein bisschen Opfer gewesen jetzt in den letzten paar Monaten, weil sie in der Vergangenheit Verträge abgeschlossen haben, die sie wahrscheinlich heute in dieser Form nicht mehr aushandeln würden, weil einfach das Gewicht am Markt zwischen Käufer und Verkäufer sich klar zugunsten der Verkäufer verschoben hat. Aber da gibt es noch ältere Kontrakte, die Möglichkeit geboten haben, dass der Kunde sein Volumen, das er zum vereinbarten Preis bezieht, um 20% erhöhen kann, ohne dass es eine Vertragsänderung geben wird. Und natürlich, wenn das alte Verträge sind, die einen Cap haben, der deutlich tiefer liegt, als der Spotpreis handelt, dann wird man, bevor man als Utility oder als Nachfrager am Spotmarkt sich zusätzliche Pfunde einkauft, wird man beim Produzenten anrufen und sagen, na, ich habe meinen Vertrag nochmal durchgelesen, ich hätte jetzt gerne zu den gleichen Konditionen noch 20% mehr. Und wenn das dann alle machen, wie sie das wahrscheinlich gemacht haben, aufgrund der Preiskonstellation, kommt natürlich ein bisschen was zusammen und dann sieht der Produzent, dass das Kontraktbook vielleicht etwas großzügig dimensioniert ist versus die eigene Produktionskapazität. Und dann müssen die mit im Markt sich engagieren und da etwas kaufen. Prozyklisch in dem Sinne, aber man muss auch sehen, dass dann diese Pfunde in der großen Produktionsmenge aus ökonomischer Perspektive dann nicht dramatisch ins Gewicht fallen. Und jetzt aus einer Sicht, Cameco oder Kazatomprom ist wahrscheinlich die Verlässlichkeit als Vertragspartner das wichtigere Kriterium on the long run, als da kurzfristige Optimierung im kurzen Zeitfenster zu machen. Die Produzenten sind der eine Faktor, dann gibt es irgendwelche Arbitrageure, oder, die kurz-mittelfristig spielen und da versuchen, Trades aufzusetzen, die sind mit am Werk. Und dann sind es die Utilities, die natürlich sich auch am Markt engagieren, um kurzfristig Material zu organisieren, auch wieder vor dem Hintergrund ihres Kontraktbuches und da die Spitzen ausgleichen. Und dann, ja, am Schluss die Financial Players, also die Hedgefonds habe ich angesprochen, aber Player wie ein Sprott mit dem Physical Uranium Trust, jetzt seit längerem nicht mehr das große Thema als Marktteilnehmer, weil die Preiskonstellation nicht stimmt aus ihrer Sicht, weil der Net Asset Value über dem Börsenkurs liegt, dürfen die keine neuen Anteile emittieren.
Also eigentlich das, was sie physisch an Uran eingelagert haben, ist mehr wert als das, was sie aktuell an der Börse gehandelt werden,
genau,
oder?
Genau. Also der Wert des Portfolios ist höher als der Börsenkurs am Markt ist. Und was ist der Grund dafür? Normalerweise ist ein guter Stimmungsindikator dafür, wie das Investorensentiment ist. In euphorischen Marktphasen ist man bereit, in Erwartung höherer Preise einen Aufpreis zu bezahlen. Und das nützt Sprott dann, um laufend neue Anteile auszugeben. Und mit dem Neugeld, weil sie ausschließlich in den Spotmarkt investieren, machen sie dann Käufe am Spotmarkt. Das gibt dann diesen Spiraleneffekt. Und wenn die Investorenstimmung schlecht ist oder eher pessimistisch ist, dann rechnen die Leute mit fallenden Spotpreisen, sind dann auch nicht bereit, eine Prämie zu bezahlen, sondern wollen auf der sicheren Seite sein und kaufen die Aktie mit einem Discount. Und das pendelt mit der Marktstimmung da in einem Range bei Sprott üblicherweise zwischen 10% am unteren Ende und flat oder plus 1% am oberen Ende. Und das ist dann zum Teil auch etwas zufallsgetrieben. Oder?
Und das Volumen, um nochmals auf das Volumen zurückzukommen, dass es aktuell so wenig gehandelt wird, gibt es da einen Grund? Eben intuitiv denkt man, ja, okay, dann nutzen die großen Produzenten, die vielleicht jetzt am Spotmarkt aktiv sein müssen, die Gelegenheit aus, auf tiefen Volumen kaufen zu können. Aber scheinbar ist wie irgendwie niemand hier, der kaufen möchte. Auf dem Spotmarkt, das ist nicht
ja, Term, also genau. Am Schluss sind tiefe Handelsvolumen, heißt, es ist wenig Material verfügbar. Also das kann man sagen, weil entweder fehlt die Kaufbereitschaft oder die Verkaufsbereitschaft, aber der Preis ist ja der realisierte Trade zwischen Käufer und Verkäufer. Und wenn da wenig Volumen gehandelt wird, dann liegen offensichtlich die Vorstellungen oder die Wünsche der beiden Parteien auseinander. Und jetzt kann das auf beiden Seiten der Fall sein. Auf der Nachfrageseite gibt es Zurückhaltung, weil man sagt, ja, jetzt hat es einen Spike gegeben auf über $100. Jetzt müssen wir nicht, nachdem sich der Preis in 6 Monaten verdoppelt hat, jetzt noch auf der Spitze was kaufen, könnte ich mir bei Utilities vorstellen. Wenn man dann den Controller hinter sich hat, der einem über die Schultern schaut und sagt, aber Junge, wieso hast du nicht vor einem halben Jahr gekauft? Das Material war da nur halb so teuer. Gibt vielleicht da etwas Zurückhaltung. Und auf der Angebotsseite, auf der Nachfrageseite ist natürlich dann die Geschichte auch die, oder auf der Angebotsseite, wollte ich sagen, Material abgeben, wenn der Preis sich in 6 Monaten verdoppelt und ich habe Uran, das ich allenfalls im Spotmarkt abgeben möchte, der Preistrend so stark etabliert ist, ja, wieso soll ich denn das Ding raushauen, wenn es in 3 Monaten vielleicht nochmal 20% mehr wert ist? Also das heißt, diese Volumen indizieren den Mindset der Akteure im Hintergrund. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite zeigen sie auch, dass einfach physikalisch die Menge verfügbaren Materials sich reduziert hat. Meine Erklärung dafür ist, dass sich die Lagerbestände deutlich abgebaut haben. Also es gibt ja verschiedene Lager vom Charakter her. Es gibt diejenigen, die man strategisch geflaggt hat, wo man sagt, das wollen wir im Keller haben, einfach mit Blick auf unser Produktionsprofil, jetzt als Utility. Und da verkaufen wir nichts, unabhängig vom Preisvolumen. Und dann gibt es vielleicht disponible Lagerbestände auf der Seite von Minern oder bei Händlern oder so, wo man sagt, okay, also wenn der Preis genug hoch ist, geben wir da etwas ab. Aber ich glaube, die tiefen Transaktionsvolumen zeigen auch, dass diese disponiblen Lagerbestände sich über die letzten Jahre deutlich reduziert haben und in dem Sinne eben Sprott als Financial Investor vor allem im Jahr 2021 den Markt da doch deutlich leergeräumt hat und diese Überschusslagerbestände, die aus der Zeit des Bärmarkts vorhanden waren, die sind wahrscheinlich weitgehend abgebaut, oder?
Vielleicht noch zum Abschluss, oder ja, gibt es so ein bisschen. Nein, ich glaube, das haben wir schon angesprochen. Vielleicht nochmals als Abschlussfrage diese zum Sprott Physical Uranium Trust. Diesen Discount oder diese Preisreduktion im Vergleich zu dem, was sie eingelagert haben, physisch im Vergleich zum Börsenwert, macht das den Fund nicht auch unattraktiv für größere Players, dort zu investieren, weil sie sich sagen, ja, es wird für uns ist es viel schwieriger, dann einen Exit zu machen, weil wenn der Preis 10% sinkt und dann der Fund nochmals 10% darunter schlechter performt, dann schneiden wir noch viel schlechter ab. Siehst du da Bestrebungen, dass dieser Fund in den nächsten Monaten oder Jahren vielleicht umgewandelt werden könnte, dass man nicht nur, dass er nicht nur Uran kauft, sondern irgendwann auch wieder verkauft?
Ja, es gab diese Diskussionen offensichtlich bereits zwischen Sprott und der Börsenaufsicht. Das Problem da ist, dass der Uranmarkt ja ein hochregulierter Markt ist. Meines Wissens hast du und ich, wir haben beide nichts im Keller liegen. Das heißt, es kann nicht einfach jeder am Markt da physisches Uran beziehen. Und das müsste ja irgendwo das Fenster sein bei so einer Beteiligungsgesellschaft wie bei einem Gold-ETF. Wenn der Investor die Option hat, das Material auch physisch zu beziehen, dann könnte Interesse geweckt werden bei neuen Investorengruppen. Also jetzt beim Uran-ETF, wenn man jetzt sagen würde, unter bestimmten Konditionen können Käufer, die qualifizieren, physisches Uran beziehen, zum inneren Wert der Aktie zum Beispiel, Dann könnten Utilities, wenn der Spot mit einem Discount gehandelt wird, eine Position beziehen und das Material physisch dann beziehen als Alternative zu einem Kauf auf dem Spotmarkt. Das würde neue Arbitrage-Möglichkeiten eröffnen und das wäre eine Preisstütze. Da ist jetzt die Börsenaufsicht offensichtlich nicht so begeistert gewesen von dem Ansatz. Das hat sich nicht materialisieren lassen bisher. Und von daher ist da vielleicht die neueste Discount-Entwicklung auch ein bisschen Spiegelbild dieser enttäuschten Erwartungen diesbezüglich. Auf der anderen Seite, glaube ich, wird diese Discount-Problematik auch schon hoch oder überbewertet. Wenn man jetzt anschaut, über 6 Monate verdoppelt sich der Uranpreis. Wenn der Discount stabil bleibt, dann macht man 100%. Wenn der Discount sich von 0 auf 10 aus erhöht, macht man 90%. Ja, am Schluss ist das wahrscheinlich nicht matchentscheidend. Der entscheidendere Punkt wird sein, dass es Brot gelingt, diesen Discount einigermaßen in vernünftigen Dimensionen zu halten. Und ich glaube, da haben Sie verschiedene Ansatzmöglichkeiten, das zu machen. Ich bin da jetzt nicht so negativ für diese Geschichte. Ich glaube auch, dass es immer Arbitrageure gibt, die dann Positionen beziehen, wenn der Discount genug hoch ist, um ihn dann später zu realisieren bei einer Annäherung. Aber für mich ist die Discount-Geschichte vor allem auch eine Sentiment-Geschichte.
Christian, danke dir vielmals für dieses wirklich hochspannende Gespräch. Für die Leute, die mehr von dir auch noch hören möchten oder lernen, gibt es die Website, theuraniumresourcesfund.li. Du postest dort auch unter Fremdgelesen jeweils spannende Artikel. Und dann gibt es noch den Newsletter von euch, für den man sich anmelden kann. Oder genau. Gibt es noch sonst weitere?
Nein, das sind so die beiden Hauptschienen, die wir verfolgen. Zwischendurch machen wir auch mal ein Video zur Anlagestrategie oder versuchen uns sonst zu artikulieren mit Artikeln in Fachpublikationen. Machen wir eher selten. Ist auch eine Kapazitätsfrage. Letztendlich ist das Management, das seriöse Portfolio-Management ist unsere Hauptaufgabe als Fondsmanager und das, dem gilt unsere volle Aufmerksamkeit. Ich danke dir für die coole Möglichkeit, hier das interessante Gespräch mit dir zu führen. Vielen Dank, Noah.
Danke, hat wieder Spaß gemacht. Bis dann. Tschüss, Christian.
Mach's gut.